Grüßi, mein Gast heute ist die Romanautorin Elfi Konrad. Frau Konrad, was war das Tollste an Ihrer Jugend in den 60er Jahren im Harz?
Oh, da fragen Sie mich was. Also ich fand eigentlich meine ganze Jugend toll. Ich habe viel Sport gemacht, Geräteturnen, habe viel Instrumente gespielt, bin Eis gelaufen und in den Pausen habe ich Vorführungen gemacht, Pirouetten und Sprünge. Ich habe zwar viel zu arbeiten gehabt, aber ich fand eigentlich alles schön.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Elfi Konrad, Autorin und Feministin.
Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Und was war das Furchtbarste an Ihrer Jugend in den 60er Jahren im Harz?
Ja, im Nachhinein war eigentlich das Furchtbarste, diese, was ich in dem Roman Schneeflocken wie Feuer beschrieben habe, dieses Nachahmen der Sexikonen, diese Künstlichkeit. Das habe ich natürlich nicht so empfunden, weil es war so ein bisschen ambivalent. Ich hatte einen Vater, der sehr jung, er ist ja nicht schwanger geworden, aber zum Vater geworden ist. Meine Mutter ist sehr jung schwanger geworden und die waren beide Abiturienten und er hatte sich einen Jungen gewünscht und hat mir eine Jungserziehung angedeihen lassen. Mhm. Mit Klimmzügen und Belohnungen und so weiter. Und dadurch war das natürlich aufgefangen einerseits. Und im Nachhinein war das natürlich sehr künstlich.
Jetzt sagen
aber ich habe es natürlich so nicht empfunden.
Ja, jetzt sagen Sie aus der Perspektive jetzt, dass das das Furchtbarste war. Aber damals haben Sie das ja vermutlich ganz anders empfunden, dieses Nachahmen der Sexikonen auch, oder?
Nein, ich bin da voll in dieser Rolle aufgegangen. Sobald ich meinen Petticoat anhatte und meinen engen Gürtel geschnallt hatte, habe ich mich entsprechend verhalten. Habe dann die Männer, wie es sich gehörte, so, das habe ich ja in Schneeflocken wie Feuer beschrieben, diese Kindfraulichkeit zu betonen und diese Unberührtheit einerseits und diese Raffinesse andererseits. Da bin ich natürlich dann darin aufgegangen und habe natürlich, wie sich das gehörte, so jeden Mann zwischen 20 und 50 versucht irgendwie zu reizen. Das sollte halt so sein.
Und was fanden Sie damals in dem Alter und in der Phase selbst das Furchtbarste?
Naja, dass ich da auf diese Frauenrolle festgelegt werden sollte. Später habe ich dann ja begriffen durch diese Bücher, wie Wunde bewahr und so weiter, dass man nicht als Frau zur Welt kommt, sondern man wird es gemacht durch die Gesellschaft. Aber damals war es halt so, dass diese drei Ks galten.
Kinder, Küche, Kirche.
Mhm. Genau. Und im Grunde war das noch diese Nachkriegszeit, die sehr spießig war. Die Frauen hatten ja keine Rechte im Grunde und das schwebte ja über einem. Also diese Gesetze waren ja so, man durfte kein eigenes Bankkonto haben. Mhm. Man durfte keinen Arbeitsvertrag haben ohne den Mann. Man war zum Geschlechtsverkehr verpflichtet. Man durfte nicht mal Widerwillen zeigen. Und das schwebte natürlich über einem, diese Hausfrau- und Mutterrolle. Und auch die Lehrer, ich hatte einen Deutschlehrer, der darauf bestand, dass eine Frau Hausfrau und Mutter sein sollte und sonst nichts. Und ich hatte halt die Vorstellung, man würde die Erfüllung im Beruf vor allem erreichen.
Ja, ich frage das so, weil eben, Sie haben schon gesagt, diese Periode, also die frühen 60er Jahre und die Jugend in der Zeit, eben in der Gegend, in Ihrem Roman Schneeflocken wie Feuer, die zentrale Rolle spielt. Sie konnten inzwischen ja ein bisschen mehr Fallstudien machen, was Jugend angeht. Also Ihre Tochter konnten Sie dann in deren Jugend in den 80er Jahren begleiten, Ihre Enkelin jetzt gerade. Würden Sie mit einer von denen tauschen wollen? Wann wären Sie am liebsten jung gewesen?
Also eigentlich in der Zeit, in den 70ern, als ich meine Tochter erzogen habe. Mhm. Also als wir unsere Tochter erzogen haben, also als sie im Kinderladen war, als die 70er, als diese revolutionäre Stimmung war, dieser Ausbruch aus dem Spießertum und wo es nicht darum ging, wenn man T-Shirts eingekauft hat, dass man nur Glitzer-T-Shirts kriegte für Mädchen oder rosa Bücher für Mädchen und blaue für Jungs, also damals in den 70ern war das ja alles doch sehr frei und man wurde nicht in diese weibliche Rolle gezwungen. Und da gibt es ja leider jetzt einen Backlash.
Mhm. Also das wäre für die Jugend das favorisierte Jahrzehnt gewesen. Apropos jung, wie gehen Sie mit der 80 um seit Heiligabend?
Das war mir eigentlich bisher immer völlig egal.
Für wie alt werden Sie gemeinhin geschätzt, wenn man Sie trifft oder Ihnen begegnet, Sie kennenlernt?
Ja, schon ein bisschen jünger. Oder sehr viel jünger.
Was ist der Schnitt?
Ich weiß es nicht. Zwischen 50 und 60 vielleicht.
Okay.
Ja, was ich noch sagen wollte, Sie hatten mich ja gefragt, die Enkelin. Also bei der Enkelin ist es inzwischen schon sehr unangenehm. Also gestern habe ich gerade was gelesen über die Digitalisierung prägt unsere menschlichen Beziehungen und durch das Fehlen der körperlichen Kontakte wird das Hormon Oxytocin nicht ausgeschüttet. Ich dachte ja immer, dieses Posieren damals war so schlimm, wo ich die Brigitte Bardot und diese Sexikonen nachgeahmt habe. Aber jetzt hocken die Mädchen teilweise nur noch auf dem Sofa bei Partys und meine Enkelin leidet da sehr drunter und posen ihre Gelnägel. Die Jungs gucken Pornos. Also es hat sich da einiges verändert zum Schlechten. Also und Selbstermächtigung, Frauen meinen, es sei Selbstermächtigung, wenn sie sich ausziehen, was es nicht ist. Mhm.
Ich wollte analog zur Jugend aber noch fragen, auch was das Alter angeht. Ist jetzt Ihrer Meinung nach die beste Zeit, in Ihrem Alter zu sein, also 80? Oder hätten Sie sich dafür lieber auch ein anderes Jahrzehnt ausgesucht?
Das kann ich jetzt gar nicht beurteilen. Also vor 100 Jahren möchte ich bestimmt nicht 80 gewesen sein. Und vor 50 Jahren auch nicht. Wobei vor 50 Jahren, das waren ja die 70er, ne? Hm. Ja.
Ja,
genau.
Also das heißt, Sie wären gerne im
gleichen... Das ist auch ganz witzig, aber ich habe eigentlich ganz gerne diese revolutionäre Stimmung mitgemacht, ja, als junge Frau, also relativ junge Frau.
Aber das heißt,
da war ich also um die 30. Ja,
am Ende in den 70er Jahren wären Sie gerne 16 gewesen, wären Sie gerne 30 gewesen, was Sie waren, und auch 80, was Sie jetzt sind. Also es wäre am Ende, es läuft alles auf die 70er Jahre zu, offensichtlich. Werden Sie, ja, denn, werden Sie denn über Ihr Leben jetzt, so mit 80, auch noch so ein spannendes Buch schreiben können wie über das vor 60 Jahren?
Ja, ich hoffe. Also ich habe schon eins geschrieben. Dieses Es sei alles leicht handelt ja von den drei Frauen, die mit dem Baby unterwegs sind. Also was mir nachempfunden ist mit Dora,
ja,
und erleben die Flucht. Mhm. Und dieser Roman ist sehr, sehr kurz. Und es liegt daran, dass Nicola Richter, meine Verlegerin, den abgespalten hat von einem großen Roman, der von Dora handelt. Also von null, von der Geburt bis jetzt. Und sie fand, das gehörte irgendwie nicht zusammen und hat den abgespalten, sodass dieser ganz große Roman im Alter von 20 bis 80, der steht schon.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Heute mit Elfi Konrad. Wir sind per Leitung verbunden nach Karlsruhe. Sie sind Jahrgang 1944, geboren an Weihnachten, 24.12. Fluch oder Segen?
Ach, ich fand es eigentlich immer ganz schön, weil es ein bisschen was anderes war. Und meine Mutter, obwohl wir nicht katholisch waren, hatte sie da einen Namenstag rausgesucht. Und als Kind hatte ich dann da, durfte ich dann die Freunde einladen. Ich glaube, das war im Mai oder so. Und später habe ich mich dran gewöhnt. Ich weiß gar nicht, wie das ist, wenn Weihnachten ist und man hat keinen Geburtstag. Also das ist für mich normal.
Ihre ersten Weihnachtserinnerungen haben Sie wahrscheinlich aus dem Harz, wohin Ihre Mutter mit Ihnen und Ihrer Schwester zum Kriegsende geflohen ist, aus Schlesien. Wann und bei welcher Gelegenheit setzen denn Ihre Erinnerungen ein?
Ja, also das meiste weiß man natürlich aus Erzählungen. Also ich glaube, ich erinnere mich daran nicht. Ich habe den Weihnachtsbaum umgeschmissen, da konnte ich gerade laufen. Aber woran ich mich zu erinnern glaube, ist, dass meine Mutter mich sehr früh zum Milchholen geschickt hatte mit einer Blechkanne. Und wir wohnten damals, also dieses Kloster Zellerfeld besteht aus Bergen. Auch die Hauptstraße führt den Berg hinunter. Und ich habe oft die Milch verschüttet. Und das war also 5 Jahre nach dem Krieg natürlich furchtbar. Und ich erinnere mich noch ziemlich deutlich, wie ich beim Milchmann war und dann ganz stolz war, dass ich nichts verschüttet hatte. Und dann komme ich zurück und dann stehe ich da und dann guckt meine Mutter aus dem Fenster und ich sage, guck mal, Mami, ich habe es nicht verschüttet. Also ich war 5 Jahre alt, mhm, und bums ist es passiert. Also daran glaube ich mich zu erinnern.
Und dann geschimpft gekriegt oder war Mutter war eher gnädig und Vater eher ungnädig?
Ja, wobei ich meinen Vater kaum gesehen habe. Also wenn er da war, dann war er natürlich sehr ungnädig. Also wenn ich eine Minute zu spät kam vom Spielen, kriegte ich eine geschmiert, ziemlich stark. Meine Mutter war eigentlich mehr von Zärtlichkeit beseelt und hat uns damit überwallt.
Mhm. Interessant finde ich jedenfalls, man muss immer natürlich nachfragen, wenn man so autofiktional schreibt, wie Sie das tun, wie viel davon dann tatsächlich eigene Geschichte ist und wie viel davon dann nur eben der Dichtung dient. Interessant in Ihrem Buch jedenfalls finde ich, dass da der Vater seine ja, Gewaltausbrüche und diese drakonischen Erziehungsmaßnahmen nur Ihnen gegenüber ausgelebt hat und Ihrer jüngeren Schwester überhaupt nicht. Haben Sie das damals als furchtbar ungerecht empfunden?
Nein, überhaupt nicht. Also mein Vater hat natürlich meine Mutter, das ist wirklich autobiografisch und nicht fiktiv, mit schweren Sachen beworfen, wenn er gereizt war. Er hat so viel gearbeitet und meine Mutter hatte dann auch so ein bisschen eine gewisse Giftigkeit, weil sie das auch alles genervt hat. Und ich habe meine kleine Schwester eigentlich mehr wie mein eigenes Kind behandelt. Also ich habe die gewickelt. Das war ja keine Schwester, ich war ja schon eine Frau mit 13 und dann war das wie mein Baby und mein Kind. Und ich habe das gar nicht bemerkt damals, dass mein Vater da sich anders verhalten hat. Es ist mir erst jetzt eigentlich klar geworden, als ich den Roman geschrieben habe, dass das eine völlig andere Erziehung war. Also viel freiheitlicher. Natürlich ist auch die Zeit vergangen, daran liegt es natürlich auch.
Da ist wahrscheinlich ganz viel passiert, als Sie das geschrieben haben, oder? Wenn Sie aus dieser Entfernung von 60 Jahren jetzt plötzlich über Ihre Zeit schreiben als Jugendliche, wo Ihnen dann, hatte ich so den Eindruck, auch erst beim Schreiben eigentlich so richtig klar geworden ist und im Nachhinein, wie sehr das alles doch eine total männerdominierte Zeit war, oder?
Ja, ich habe zum Beispiel diese Gesetze habe ich erst nachgeschlagen. Ne? Das wusste ich ja alles gar nicht. Also ich weiß gar nicht, ob meine Mutter das wusste, dass sie kein eigenes Bankkonto haben durfte. Also mir hat sie es nicht erzählt. Und man muss ja auch bedenken, zum Beispiel, es gibt ein Buch von Nicole Seifert über die Gruppe 47. Da waren Frauen in der Zeit, also Muse oder Objekt, Hexe oder Fee, aber nicht als schreibende Frauen anerkannt. Ich weiß nicht, irgendwie war da noch so ein bisschen Schopenhauer, bei dem Weib ist die Vernunft schwächer entwickelt, angesagt. Und diese Gesetze wurden mir dann erst bewusst. Und mir wurde erst auch bewusst diese, naja, ich habe nochmal drüber nachgedacht, warum ich so wütend war über diese Frauenrolle, was es bedeutete. Ja. Ich habe mich natürlich auch reingefügt, weil ich wollte mein Abi machen und habe mich angepasst.
Wie wild waren denn dann die wilden 60er in der Kleinstadt im Harz überhaupt?
Ja, die 60er waren ja noch gar nicht wild. Die 60er waren ja noch spießig. Ich habe 64 Abi gemacht und eigentlich diese 68er-Revolution fing ja erst an, im Grunde erst Anfang der 70er. Also meine Mutter war zwar sehr emanzipiert im Grunde, sie hat immer gesagt, du darfst nicht von einem Mann abhängig sein, weil sie es ja selber erlebt hatte, dass sie nicht studieren konnte nach ihrem tollen Abi. Und sie sagte immer, du musst unbedingt einen Beruf haben, du darfst nicht von einem Mann abhängig sein. Andererseits sagte sie aber auch, du wirst nie die Stellung eines Mannes erreichen. Also ich habe damals nicht gedacht, dass ich promovieren könnte. Also war ich doch da sehr beherrscht von dieser Frauenrolle und habe mich dann in den 70ern selbst emanzipiert, noch richtig emanzipiert, durch Bücher, also durch Simone de Beauvoir, Das andere Geschlecht, oder durch Betty Friedan, Der Weiblichkeitswahn, oder durch Kate Millett. Also da habe ich erst begriffen, dass man eben nicht als Frau zur Welt kommt, sondern dass man es wird. Oder dass die ganzen Putzmittelwerbungen, dass die dazu da sind, die Aufgaben der Frau und Mutter festzuschreiben. Und ich war damals aber, obwohl wir in Hamburg waren, die Einzige, die überhaupt der Meinung waren, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sein müssen. Also das war überhaupt nicht en vogue. Im ganzen Freundeskreis war ich dann die Emanze. Und das fing ja so richtig, die Wilden, wovon Sie jetzt sprechen, sind ja erst die 70er eigentlich.
Es war aber in den 60ern ja schon auch so, dass es eine interessante Divergenz gegeben hat. Die thematisieren Sie ja auch in Ihrem Buch. Ich lese mal einen Satz vor. Es lässt sich schwer begreifen, eine 17-Jährige, also Sie, die bei einem Filmkuss schockiert ist, der Anfang der 60er in einem kaum erkennbaren Berühren der Lippen besteht, diese 17-Jährige legt dann an ihre eigenen Handlungen überhaupt keine moralischen Maßstäbe an, sondern im Gegenteil, gibt da richtig Gas, was die Jungs und Männer angeht. Wie erklären Sie sich diese Divergenz inzwischen?
Ich weiß nicht, ich bin ja der Meinung, dass Mädchen genauso triebhaft sind wie Männer. Und ich glaube, dass eigentlich auch dieses ganze Aufpeitschende, es wurde ja auf den Litfaßsäulen oder in den Zeitungen oder in den Filmen, war ja von Sex immer die Rede. Und deswegen war es natürlich einerseits aufgepeitscht, andererseits musste man natürlich Stopp sagen. Denn die Mädchen hatten natürlich alle Angst, dass sie als Flittchen verschrien waren oder schwanger wurden. Also es war ein bisschen pervers. Also einerseits dieses aufgeheizte Klima und dann musste Stopp gesagt werden. Also andererseits war es prüde. Also war völlig, völlig ambivalent, wenn nicht pervers, diese Zeit.
Und was war in dieser ganzen Gemengelage Brigitte Bardot für Sie? Sie haben sie vorhin schon erwähnt.
Die habe ich nachgeahmt. Also ich weiß noch, wie man mir in Italien, obwohl ich dunkelhaarig, sie ja auch ist, es ist ja blond, ist ja gefärbt, da hatte ich so eine Hoffrisur und da hat man mir diesen Schlager nachgepfiffen, Brigitte Bardot, Bardot, weil ich so aussah. Ich war halt wirklich eine Kopie, wenn nicht geklont geradezu.
Also wir hören jetzt mal das Original trotzdem. Sie können ja mitsingen, aber auch nicht dieses, sondern ein anderes Lied von Brigitte Bardot, eben über den Ort, wo sie, glaube ich, bis heute lebt. La Madrague, Brigitte Bardot.
Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés, qui l'eût cru déplore la perte de l'été, qui depuis s'en est allé. On a rangé les vacances dans des valises en carton, et c'est triste quand on pense à la saison du soleil et des chansons. Pourtant je sais bien l'année prochaine tout refleurira, nous reviendrons. Mais en attendant je suis en peine de quitter la mer et ma maison. Le mistral va s'habituer à courir sans les voiliers, et c'est dans ma chevelure ébouriffée qu'il va le plus me manquer. Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin, croyant que nous sommes ensemble un peu fâchés d'être tous deux séparés. Le train m'emmènera vers l'automne, retrouver la ville sous la pluie. Mon chagrin ne sera pour personne, je le garderai comme un ami. Mais au premier jour d'été, tous les ennuis oubliés, nous reviendrons faire la fête aux crustacés de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée, de la plage ensoleillée.
Brigitte Bardot in 1:1 der Talk auf Bayern 2 mit Elfi Konrad, für die sie immer ein großes Vorbild war, Brigitte Bardot. Und ich meine, auch in der Hinsicht, mit 39 hat die Dame sich ja schon zurückgezogen aus dem Arbeitsleben, aus Musik und Film, und stattdessen gesagt, jetzt reicht's, jetzt ist dann nur noch Engagement. Wäre für sie vielleicht auch was gewesen.
Ja, nur nicht die Hinwendung zum Rechtsextremismus.
Ja, wo sie
das wäre nicht so meins gewesen.
Wobei sie da ja schon wieder ein bisschen zurückgerudert ist und in erster Linie sich nur noch dem Tierschutz verschrieben hat.
Aber naja, das sind ja auch die besseren Männer wahrscheinlich, die Tiere. Jedenfalls damals. Die haben sich ja auch ein bisschen geändert, die Männer.
Dankeschön, das beruhigt mich. Wie war das denn? Also Sie schreiben in Ihrem Buch Schneeflocken wie Feuer über Ihre Heldin, dass die also mit 23, die kann es genau festmachen, offensichtlich Feministin geworden ist. Können Sie das auch so genau festmachen? Sie haben vorhin schon ein paar Bücher erwähnt, Ihre Zeit eben in Hamburg, als es dann die Demos gab, die ersten. Waren das die Wendungen, die Sie zur Feministin gemacht haben?
Ja, also es fing an mit dem Ausbruch aus dem Establishment, als ich in der Kommune war. Also da war ja dieser Spruch, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment. Mhm. Da fing es an, und es fing an mit der Tochter im Kinderladen zu haben und mit Anil, Theorie und Praxis der antiautoritären Erziehung. Aber erst richtig in den 70ern und ziemlich einsam.
Waren Sie da und noch verheiratet oder schon wieder verheiratet?
Das ist eine lange Geschichte, das erzähle ich dann in dem dritten Buch.
Ach so. Okay, also entweder noch verheiratet.
Ich bin jetzt schon lange mit meinem Mann verheiratet. Ja. Ich glaube, über 50 Jahre sind wir jetzt schon verheiratet.
Sie glauben das?
Ja, ich weiß es nicht. Wir haben irgendwann mal geheiratet, weil unsere Tochter das wollte. Aber ich weiß weder das Datum noch weiß ich.
Sie haben geheiratet?
Noch weiß ich. Wir haben erstmal so zusammengelebt,
ja,
natürlich.
Ja. Ja, das machen ja die meisten inzwischen. Aber Sie haben geheiratet, weil Ihre Tochter das wollte?
Ja, weil in der Schule war es halt so, da war man noch nicht so fortschrittlich, dass man das anerkannt hat. Also da waren Kinder, die von Frauen, die alleine lebten oder so, beziehungsweise nicht alleine lebten, sondern mit einem Mann zusammenlebten, was ja noch schlimmer ist.
Der Ausdruck, da gab es noch den Ausdruck. Die wurden diskriminiert. Da gab es noch den Ausdruck in wilder Ehe, gell?
Genau, in wilder Ehe lebte. Und deswegen haben wir das dann gemacht. Mhm. Ja.
Also das muss man sagen, die Tochter ist vom ersten Mann, so viel kann man verraten, ohne den Roman zu spoilern. Und hat dann eben ja sie dazu gebracht, wieder zu heiraten. Ist das dann auch wieder so ein bisschen eine Ambivalenz gewesen zwischen Wollen und Tun? Weil sie sagen, eigentlich hätte es nicht gebraucht, wir haben ja anders zusammengelebt, aber haben wir dann doch gemacht, am Ende dann doch, um irgendwelchem Ruf gerecht zu werden? Oder Norm?
Ja, ja, also für mich hätte ich das nicht gemacht. Aber Kinder, die leben am liebsten ein bisschen spießig. Also heute würde sie das auch nicht sagen. Aber kleine Kinder möchten das halt ganz gerne. Oder jedenfalls damals war es so, Vater, Mutter, Kind ist so das der Normalfall. Und die Diversität, die es heute gibt, war ja damals noch nicht spruchreif. Ne? Mhm. Das kam ja alles erst.
Wüsste denn Ihr Mann den Hochzeitstag, wenn Sie ihn schon nicht wissen? Und ob es mehr oder weniger als 50 Jahre sind?
Na, der hat Kalender und da trägt er die
ein. Und Sie haben keine Kalender? Sie haben keinen Kalender?
Doch, ich habe Kalender für so einen Termin wie heute.
Ah, da stehen nur die wichtigen Sachen drin, ja.
Nur die ganz wichtigen Sachen, die Interviews und,
okay.
Ja, das und ist die Arzttermine, Zahnarzttermine und sowas.
Ja, es werden auch im Laufe der Zeit werden es immer mehr Arzttermine als Hochzeitstage, das ist ja das Problem.
Bei mir zum Glück nicht.
Nicht? Gut, okay. Nö. Was hat sie denn?
Ich vernachlässige das. Also mein Frauenarzt schimpft immer mit mir.
Ja, aber Sie vernachlässigen die Hochzeitstage ja auch.
Ja, genau.
Was hat sie denn, kalenderlos wahrscheinlich damals schon, was hat sie denn zur Lehrerin gemacht? Eigentlich wollten sie doch Schauspielerin werden.
Ja, zuerst wollte ich Schauspielerin werden. Die Krux war, ich hatte mehrere Begabungen. Also ich war ja sehr musikalisch, habe ja mehrere Instrumente gespielt, war ja dann auch auf der Musikhochschule und meine Mutter sagte, das ist gleich die Schauspielschule nebenan oder im gleichen Gebäude. Da kannst du dann auch mal gucken, vielleicht willst du dann doch Schauspielerin werden. Aber zuerst brauchst du einen Job, einen Beruf und das musst du gleichzeitig machen. Und deswegen, weil man als Lehrerin natürlich diese ganzen Begabungen, also Lehrer ist oder Lehrerin ist ja auch Schauspieler und muss das alles, was er da vorne den Kindern darbietet, auch einigermaßen anschaulich beibringen und je mehr Talent er da hat, desto mehr Erfolg hat er bei den Kindern. Ne? Mhm. Und deswegen bin ich dann erstmal Lehrerin geworden und ich hatte auch eine gewisse Begabung. Also ich habe zum Beispiel schon als Kind mit 14 oder so, habe ich schon angefangen, Flötenunterricht zu geben, mhm, und hatte auch eine gewisse pädagogische Begabung. Insofern war das nicht so weit weg.
Aber es hat
eine weitere Begabung war natürlich das Wissenschaftliche, was ich dann mit meiner Doktorarbeit sehr viel später erst noch gemacht hatte.
Es hat Ihnen Lehrerin ja dann auch nicht genügt. Also Sie sind dann später in die Wissenschaft gegangen, Kognitionswissenschaft, also die Wissenschaft von Erkenntnissen und Gedächtnis, Umsetzungen und Ähnlichem. Was hat Sie daran speziell gereizt?
Schule war spannend und so weiter, aber ich musste da ja reduzieren. Also man muss ja sein Wissen reduzieren, um das an die Kinder zu bringen. Und das hat mich auf Dauer irgendwie selber so im Kopf ein bisschen klein gemacht, mhm, oder mich selber reduziert. Und dann, ich habe einen Aufbaustudiengang noch gemacht und habe dann mich mit Lernpsychologie beschäftigt. Das hat mich sehr gefesselt. Und mir hat man auch vorgeschlagen, dann als Professorin an die PH zu gehen.
Aber?
Ja, ich habe dann eigentlich studiert aus Lust und habe dann zwei Disziplinen mir selber beigebracht. Nämlich diese Kognitionspsychologie, die sich um das Gedächtnis kümmert, wie sind Sachen gespeichert, und die Filmsemiotik. Mhm. Und das hat Jahre gedauert, das war ja alles neben der Schule. Und habe dann Seminare noch dann eben gegeben an der PH. Und die Wissenschaft hat mich sehr gefesselt und die habe ich schon während meines Abiturs habe ich schon gemerkt, dass ich dazu Lust habe.
Na gut,
habe.
Aber trotzdem haben Sie ja das Angebot, die Professur zu übernehmen, dann abgelehnt.
Ja, genau. Ich habe ein Stipendium bekommen zur Habilitation. Die Luise-Wrangel-Stiftung hieß das. Und das habe ich abgelehnt und da hatte ich schon angefangen zu schreiben. Ich hatte es als Kind schon mal so eine Phase oder eine größere Phase, dass ich da auch immer komische Sachen geschrieben habe. Als Lehrerin habe ich immer die ganze Schule unterhalten mit meinen satirischen Geschichten. Also so ganz aus dem Vakuum kam das nicht. Aber da habe ich plötzlich so diese Freiheit empfunden und habe angefangen zu schreiben.
Und über dieses Kapitel, was damit neu aufgeschlagen wurde, reden wir gleich.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Elfie Konrad, mit 80 auf Insta, Facebook und Blue Sky.
Aber seit kurzem nicht mehr auf X, früher viel auf Twitter. Ist das auch ein politisches Statement, Frau Konrad?
Ja, natürlich. Also das, was da Musk und Konsorten treibt, das ist ja nicht zu fassen. Und Trump jetzt als Neuestes. Also ich bin noch nicht ganz abgemeldet. Also ich poste nicht mehr, aber ich habe ja 2400 Follower. Ist natürlich nichts gegen andere Leute, aber für mich war das viel. Und da sind einige, die harren da aus und das sind meine Förderer und meine Fans. Und die erreiche ich eigentlich per direkt, was heißt es, DM, Direct Message.
Marketing.
Erreiche ich die nur da.
Direct Marketing wahrscheinlich, wenn die ihre Bücher auch kaufen.
Nee, Direct Message. Direct also Message. Das ist so, okay. Wo man die direkt erreicht. Also
Sie merken
verschlüsselt.
Schon, Sie merken schon.
Ja, ich erreiche die da nur und deswegen bin ich da noch ein bisschen.
Ja, Sie merken schon, Frau Konrad, dass ich da nicht so zu Hause bin, offensichtlich wie Sie. Trotzdem eine klischeehafte Frage. Bitte watschen Sie mich ab, wenn Sie es als Unverschämtheit empfinden. Wer hat Ihnen das beigebracht oder haben Sie sich das selbst erschlossen? Ja, dann ab 70 oder so. Da dann in diesen Welten unterwegs zu sein?
Ja, das war zuerst ganz peinlich, weil ich bin so ein Mensch, learning by doing. Also ich habe zum Beispiel damals als eine der ersten Lehrerinnen mich mit Word 4.0 abgequält, was sehr kompliziert ja war, wenn man überhaupt keine Ahnung hat. Und habe mir das auch selber beigebracht. Ich bringe mir immer alles selber bei. Und das war da auch so. Und statt mal zu googeln, was ist denn jetzt X oder Twitter, damals eben Twitter, bin ich da einfach reingeschneit und habe überhaupt nicht begriffen, was das war. Ich habe gedacht, es antwortet mir jemand. Das war irgendeine ganz prominente Schriftstellerin, glaube ich, die da genannt wurde. Und ich dachte, die antwortet mir. Mhm. Und ich habe dann, es war total peinlich, weil ich überhaupt nicht begriffen habe, wie es dazu geht. Aber ich habe es dann innerhalb von ein paar Tagen natürlich rausgehabt. Mhm. Und am Anfang war es natürlich auch ein bisschen einsam, als ich da mit meinen Romanen kam. Die habe ich ja im Selbstverlag herausgebracht und keiner hat geantwortet. Das wurde dann ganz schnell besser.
Ja, das heißt, in dem Fall hätte dann DM durchaus auch Direct Marketing heißen können, weil also Selbstverlag... Für Sie war dann damals Twitter einfach auch ein ganz wichtiges Ventil, um ersten Bücher zu verkaufen. Warum sind die ersten Romane unter Pseudonym erschienen? Da hießen Sie Phil Mira.
Ja, ich wollte erstmal so gar nicht als 80-Jährige auftreten.
Da waren Sie auch noch keine 80.
Nein, aber schon bald, also so zwischen 70 und 80. Und ich wollte da nicht als alte Frau, sogenannte alte Frau auftreten. Ich wollte einfach so wahrgenommen werden von meinen Büchern her. Das war auch ganz günstig, denn man dachte so, ich wäre 30 und der Erste, der mein Buch Worttrunken las, war einer, der eine Buchhandlung hatte und der hat es sehr gelobt. Und ich glaube, der war nur hinter mir selbst her. Ha. So ist es ja manchmal mit den Männern.
Ehrlich?
Und der hat es gelobt und dann aber kam es ins Rollen und dann waren ganz viele Frauen auch und ganz viele Leute, die mich dann gefördert haben, die so kleine Rezensionen geschrieben haben. Und auch bekannte Autoren und so weiter. Und dann ging es halt weiter mit Sarah Reich, ist eine Autorin, die auch schon
in 1:1 war. Und das war aber jetzt dann später, also eben dann jetzt mit den aktuellen Büchern. Nur vorher muss ich noch eins ein bisschen weiter nach hinten zurückfragen. Ja. Sie da im Selbstverlag unterwegs waren, musste auch unter anderem, wenn ich das richtig weiß, so sein, weil Ihre damals 20-jährige Tochter hat eine frühere Karriere bei einem etablierten Verlag in den 90er Jahren verhindert. Was hat sie da gemacht?
Ja, das war nicht die einzige Sache, die schief lief. Also der Lektor hatte da einiges, so ein paar Sachen angestrichen und seinen Kommentar hingeschrieben und sie hat dann ihren Kommentar dazu geschrieben und das fand er natürlich nicht so lustig und dann war er auch noch so blöd und habe es nicht wegradiert und habe das dann wieder abgegeben und damals hat man das ja so persönlich abgegeben und das fand er nicht so lustig.
Also jetzt waren es vorher 4 Romane, wenn ich jetzt sage, halbwegs erfolglos, widersprechen Sie mir vielleicht, aber ja, waren es nicht so der Burner unter Pseudonym. Was hat Sie da weitermachen lassen? Warum haben Sie gedacht, jetzt kommt noch ein 5. und der kommt jetzt unter eigenem Namen auch noch?
Man schreibt ja erstmal nicht für Leser oder Leserinnen, aber irgendwann wundert man sich dann und will dann von außen schon mal sehen, ist es denn gut, was ich mache, ist die Sprache gut und so weiter. Mhm. Und da war halt dann Sarah Reich, das ist eine Autorin, die jetzt Hell und Laut, ein ganz tolles Buch über die erste deutsche Dichterin, Roswit von Gandersheim, herausgebracht hat. Und die hat mich angeschrieben, als DM damals auch, ich solle ihr doch mal ein Manuskript schicken. Mhm. Und dann habe ich dieses Manuskript, dieses, was später Schneeflocken wie Feuer hieß, das war eigentlich eine Kapitelüberschrift, dieser Titel.
Ja.
Und sie hat es gelesen, war begeistert und sie hatte damals gerade so tolle Kurzgeschichten bei Mikrotext, das ist der Verlag, bei dem das herauskommt, geschrieben und hatte da ihre Premiere und hat der Nicola Richter davon vorgeschwärmt. Und die ist halt sehr mutig. Die hat weder vor den 80 Jahren Angst, noch hat sie Angst, was Unkonventionelles herauszubringen.
Und jetzt läuft
und das ist mein Glück.
Und jetzt läuft
das ist bei den großen Verlagen meist nicht der Fall.
Und jetzt läuft es wie geschnitten Brot, kann man sagen. Ja, welche Rolle spielen Glück? Welche Rolle spielt Qualität? Würden Sie sagen, Sie sind jetzt auch so viel besser geworden? Oder ist das alles jetzt einfach Fortune und Zufall?
Ja, also wenn ich weiter bei den Verlagen gefragt hätte, hätte es nichts genützt. Also das war so halb-halb. Ne? Ich habe ja das selber lanciert durch den Selbstverlag, da alles selber gemacht. Das ist ja auch nicht einfach, das Cover alles selber zu machen mit den Schnitträndern und was ich da alles machen musste. Und dadurch habe ich das schon lanciert. Und ob da jemand anders mal aufmerksam geworden wäre, das steht in den Sternen. Es ist halb Glück, dass Sarah das gesehen hat und Zeit hatte und Nicola Richter das gut gefunden hat. Und halb habe ich es halt auch selber ein bisschen, habe ich ja auch was dazu getan. Also es ist beides, ne?
Sie jedenfalls sind, denke ich, glücklich jetzt so eben mit der Anerkennung und mit den guten Kritiken, die Sie von allen Seiten kriegen. Auch mit den Verkäufen, wie viele sind inzwischen gegangen?
Ja, das ist ja, beim kleinen Verlag ist ja immer nur 1.000. Und das war jetzt die 5. Auflage bei den Schneeflocken.
Dann sind es schon mal 5.000.
Das ist auch nicht, ja, das ist nicht viel, aber das ist für so einen unabhängigen Verlag schon was. Vor allen Dingen bin ich glücklich, der zweite Verlag ist ja auch schon wieder bei Deneschek, bei Druckfisch schon wieder empfohlen worden.
Der
ist schon
Roman,
wieder mit den beiden Büchern reingelaufen. Der heißt ja Alles leicht. Und auf der SWR-Bestenliste und solche Sachen oder mit Insa Wilke zu sprechen oder Rezensionen zu bekommen, das ist für mich natürlich viel wichtiger als die Verkäufe, denn leben davon können doch nicht mal die etablierten Autoren können von ihren Büchern leben. Ne?
Da haben Sie Gott sei Dank inzwischen mit 80 die wohlverdiente Rente ja dann auch sehr wahrscheinlich als Lehrerin. Die jedenfalls, die das erste Buch gekauft und gelesen haben, Schneeflocken wie Feuer, die lesen darin auch die Geschichte, die Sie jedenfalls damit verbinden, mit diesem Song, Ray Charles, Hit the Road Jack.
I guess if you said so, I'd have to pack my things and go.
That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
What you say?
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back.
Jetzt wollen wir es aber schon noch mal wissen, Frau Konrad, was ist denn die Geschichte zu dem Lied?
Ja, ich glaube, das war ja dieses, wo Dora bei dem Musiklehrer in der Wohnung ist. Und Dora, also dieser Musiklehrer, diese Beziehung ist ja im Wesentlichen erfunden. Wobei, diesen Rachegedanken hatte ich ja und habe den auch ansatzweise mit einem anderen Lehrer begonnen. Aber nicht mit dem Musiklehrer. Aber diese Erfindung des Musiklehrers hat mir dann sehr viel Gelegenheit gegeben, auch einer gewissen Emanzipation Doras außerhalb der Familie mit diesem Musiklehrer, der über Jazz gesprochen hat, über Frauen, die auch was leisten können. Und
das mit der Rache muss man vielleicht noch ganz kurz erklären. Also Rache an den Lehrern an sich, die gerade Mädchen eben nicht so zum Zug haben kommen lassen, denen quasi da was auszuwischen und dann eben eigene Macht tatsächlich über diese Lehrer und über diese Männer in erster Linie auch zu demonstrieren und auszuleben, dadurch, dass Dora jedenfalls und offensichtlich sie auch im echten Leben dann denen den Kopf verdreht hat oder diesem einen jedenfalls.
Ja, und den Spieß umzudrehen, wie Sie genau sagten, also Macht auszuüben. Diese Macht, die so extrem gegenüber den Schülern auch, das waren ja nicht nur die Mädchen, gegenüber den Schülern sehr autoritär auftraten und von Pädagogik halt wenig Ahnung hatten.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Elfi Konrad als sei alles leicht.
So heißt der gerade erschienene nachgelegte neue kurze Roman, 100 Seiten. Sie haben schon kurz erwähnt, dass das nur Teil eines größeren Dings ist eigentlich. Jetzt erzählen Sie die Vorgeschichte dieser Schneeflocken, also die Geschichte der Flucht Ihrer Mutter mit Ihnen selbst als Baby aus Schlesien in den Harz. Da konnten Sie jetzt eigene Erinnerungen ja nicht mehr einbringen. Warum war es Ihnen dann so wichtig, diesen Teil der Geschichte nachzulegen?
Also natürlich kann man eigene Erinnerungen nicht einbringen, aber man weiß ja inzwischen von transgenerationalen Traumata. Und ich weiß nicht, was für Narben das hinterlassen hat, diese Zeit bei mir mit 3 Wochen da in der Kälte zu sein und im Lager zu sein. Das hat bestimmt was hinterlassen. Und woher ich natürlich die Einzelheiten habe über dieses Lager, über diese Flucht, ist von meiner Mutter. Das kam in den Schneeflocken wie vorher schon vor. Dora musste ihre Mutter immer, also das war in dem Fall auch ich, ihre Mutter immer abends massieren und hat dann ihr Trauma an die Tochter weitergegeben. Diese Flucht mit dem Kleinen, da hatte sie natürlich furchtbar Angst, dass es stirbt, weil es sind viele Babys gestorben. Und dann hat sie mir so einige Einzelheiten erzählt, wenn ich sie abends massiert habe. Und ich habe eigentlich schon während, als ich diese Szene geschrieben habe, habe ich schon gedacht, es wäre eigentlich doch schön, ich könnte mir vorstellen oder ich würde darüber schreiben, wie die 3 Frauen, also meine Mutter, ihre Mutter, also meine Großmutter und ihre Schwester und mit dem Baby, wie sie diese Flucht erlebt haben. Und was ich auch wichtig fand, da auch immer den Schuldaspekt anzusprechen, was ich dann auch getan habe. Denn meine Mutter war ja völlig vernarrt in Hitler und in die Hitlerjugend und in diese abenteuerliche Zeit. Mhm. Und ich habe das dann in dieser Geschichte mit diesem Schuldthema auch verwebt.
Finden Sie, dass wir mit unserer Geschichte insgesamt sorgfältig genug und intensiv genug umgehen? Oder sind wir eher fahrlässig und es wird zu viel vergessen?
Naja, gerade in Bezug auf die Nazi-Zeit, momentan vergessen wir ja sehr viel. Und was ich wirklich toll finde, dass so viele Leute demonstrieren, dass sie auf die Straße gehen und verhindern möchten, dass so eine Zeit nochmal kommt und auch darauf aufmerksam machen, dass wir schon wieder solche Tendenzen haben wie damals. Insofern darf man diese Zeit eben nicht vergessen.
Sie haben vorhin schon erzählt von Ihren ersten Demos, dann so in Zeiten, wo es dann gegen den Abtreibungsparagrafen gab und Ähnliches. Was war Ihre letzte Demo?
Naja, ich war schon länger nicht mehr auf einer Demo, aber ich war noch in Wackersdorf und damals haben wir gegen die Atomraketen demonstriert. Davor war noch Paragraph 218. Nee, momentan ist mir das zu viel. Das ist mir auch ein bisschen zu stressig jetzt gerade. Ich habe so viel Anfragen und so viel zu tun und schreibe schon wieder einen anderen Roman.
Stimmt, und wie war das denn für Sie als Mädchen, als Sie dann eben diese Versatzstücke erfahren haben von Ihrer Mutter? Das sind ja auch alles Geschichten, die für Sie ja nicht so angenehm waren, habe ich mir beim Lesen gedacht. Also wenn Sie erfahren haben, dass Sie möglicherweise nur deswegen existieren, weil da ein Präservativ nicht richtig verwendet wurde, wie Sie fast gestorben wären, eben auf der Flucht und Ähnliches mehr, das sind ja keine angenehmen und schönen Geschichten.
Ja, mit dem Präservativ, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Das geht ja anderen Frauen auch so. Mir zum Beispiel so ähnlich. Das kommt dann in einem 3. Roman vor. Aber ich weiß nicht, ob man das fühlen kann. Aber ich habe diese Angst, weil meine Mutter, die hat ganz merkwürdig immer gesagt, ich wäre lieber wie dein Vater, hätte ich lieber an der Front gekämpft. Wobei sie sich das natürlich falsch vorgestellt hat, ne? Als dann da zu sitzen und nichts tun zu können und da diese Angst um dieses Baby und dann diese Kartoffelsuppe, die wir nur hatten für dich, also so einem Neugeborenen Kartoffelsuppe zu geben statt Babymilch, ist natürlich auch eine kritische Sache. Ich weiß nicht, ich bin aber sowieso nicht so leidensfähig. Ich bin durch diese Zeit, und das kommt auch in einem Kapitel in Als sei es leicht vor, ich bin dadurch vielleicht auch zur Verdrängerin geworden. Mhm. Ich habe immer verdrängt. Mhm. Alles, was schlimm war, habe ich verdrängt. Ich habe es eigentlich nie empfunden. Vielleicht kommt es mit 90. Ja.
Waren Sie denn je in Trebnitz in Schlesien, wo diese Flucht begann, wo
Nein.
Sie zur Welt gekommen sind? Nein.
Nein.
Interessiert
aber
Sie
ich
auch nicht?
Mir das, doch, es interessiert mich. Also ich habe eine Twitter- oder X-Freundin, die jetzt gerade in Breslau lebt und schwärmt so von diesem Breslau. Und meine Mutter war auch teilweise in Breslau, weil sie da auf die Jungschule gehen musste. Unter Hitler gab es ja nur diese Mädchenschulen mit Kochen und Nähen und das wollte sie nicht. Und sie war ja so naturwissenschaftlich begabt und da war sie bei ihrem Großvater in Breslau. Und die schwärmt so von Breslau. Und ich habe immer gedacht, also Schlesien und Breslau und Trebnitz würde ich schon gern mal sehen. Also vielleicht kommt es noch.
Ja, wenn Sie dann mit dem nächsten Buch fertig sind. Sie haben ja erstmal noch viel zu schreiben. Sie schreiben auch in diesem Buch jetzt, dass Sie sich auf Rückmeldungen von Lesern freuen, um mehr über die Geschehnisse von damals zu erfahren. Da gehört das ja zum Beispiel dazu, was Sie jetzt gerade schon erzählen. Einfach ein Zeitbild aus, ja, aus eben diesen Nachkriegsjahren.
Zumal es über diese Anfang 1945 gibt es sehr wenig Dokumente. Auch gerade so über diese Lager, die eventuell von den Tschechen betreut wurden, wie meine Mutter gesagt hatte. Es viel mehr Dokumente über den Mai. Da war nämlich der Krieg vorbei und da haben die Tschechen natürlich sich gerecht, verständlicherweise an den Deutschen und sie sehr schlecht behandelt. Mhm. Also da gab es Zwangslager und da gab es Schläge und so weiter. Und das hat meine Mutter zum Glück nicht erlebt. Und deswegen würde mich interessieren, ob es noch mehr Dokumente gibt von diesem Anfang 1945.
Hat denn Ihre 14-jährige Enkelin diese Geschichte schon gelesen oder das andere, die Geschichte ihrer Jugend? Versteht die das? Ist das überhaupt zu vermitteln über die Generationen?
Also die ist jetzt 15 inzwischen, also meine Enkelin und meine Tochter hat eher so kleine Post-it über diese erotischen Stellen geklebt. Aber man darf, glaube ich, nicht glauben, dass das beachtet wurde. Also das Buch fand sie toll und sie war ganz begeistert von ihrer Großmutter und sagt, oh, das ist eine so tolle Sprache, weil sie ist in Deutsch auch sehr gut, sie ist in allem eins, aber in Deutsch ist sie auch sehr gut und sie versteht schon, was Sprache bedeutet.
Und die Großmutter, also sie lebt weiter gut und fröhlich, damit am besten und am liebsten keine Großmutter zu sein. Ist das auch ein Grund dafür, dass sich einen jüngeren Mann inzwischen, mit dem schon sehr lange verheiratet sind, weil der schon etwas weiter entwickelt ist, als die älteren Männer, mit denen sie groß geworden sind?
Ja, das war schon, obwohl das nur 6 Jahre sind, war das schon eine andere Generation. Es war schon eine Generation, wo die Männer was im Haushalt taten und es nicht als unter ihrer Würde betrachteten. Und auch in der Sexualität waren sie weiter. Wobei meine Generation, ich glaube, die haben sich auch ein bisschen weiterentwickelt. Das mussten sie ja. Obwohl das sehr anstrengend ist, wenn es auch um die Frau geht und nicht um den Mann.
Also, die Hoffnung stirbt zuletzt. Entwicklung ist offensichtlich möglich. Ich danke sehr für diesen positiven Ausblick und für das Gespräch. Vielen Dank, Elfi Konrad.
Ja, bitteschön. Es hat Spaß gemacht.
Als sei alles leicht und Schneeflocken wie Feuer heißen die beiden letzten Romane von Elfi Konrad, wenn Sie sie mal genauer anschauen wollen. Und dieses Gespräch gibt es in der ARD Audiothek, wie auch ganz viel anderes zum Hören. Ich will mal auf den Hörspielpool hinweisen. Jede Art von Genre, Drama, Komödie, Doku-Hörspiel, Science-Fiction, alles zu finden im Hörspielpool ARD Audiothek, überall, wo es Podcasts gibt, genauso.